in diese Feedback-Situationen aktiv zu gehen. Und ich weiß und möchte es auch ganz bewusst hier würdigen, das ist nicht leicht, ne? Weil natürlich immer dieses Risiko da ist, dass da jemand ist, der das vielleicht nicht so zugewandt und aufrichtig kann, ne? Und ich dann vielleicht mich bewertet fühle. Ich kann das ja selber aber dann entscheiden, was ich damit mache. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es darum, wie du Feedback geben kannst auf eine konstruktive Art und Weise, vor allem dann, wenn es vielleicht um Dinge geht, die nicht ganz so angenehm anzunehmen, anzuhören sind, wenn es dir wichtig ist, dass die Beziehung darunter aber nicht leidet, sondern vielleicht sogar im Idealfall, und das kann gutes Feedback, uns näher zusammenbringt, nicht näher zu den Menschen bringt, mit denen du vielleicht hier und da mal Reibungen und Spannungen hast, was übrigens zu jeder guten Beziehung dazugehört. Außerdem widmen wir uns, wenn du möchtest, auch immer der anderen Seite natürlich, und deswegen kann dir diese Folge auch dabei helfen, es vielleicht ein bisschen leichter zu machen, selbst auch Feedback anzunehmen. Denn das braucht starkes Miteinander, das braucht auch Führung übrigens. Starke Persönlichkeiten sind eben auch offen dafür, nicht so angenehme Dinge zu hören und können sie natürlich aber auch kontextualisieren, einordnen. Und das heißt, nicht alles, was jemand dir als Feedback gibt, muss auch automatisch so angenommen werden. Insofern gucken wir uns auch diese Seite der Medaille an. Dazu habe ich ein paar konkrete Impulse, Input mitgebracht, heute aber in Form eines Q&A-Formats, denn ich habe ein Online-Seminar vor einiger Zeit dazu gegeben und ganz viele richtig starke Fragen wirklich mitgenommen, und wir gehen durch die Fragen von den Menschen, die hier mit Sicherheit auch beim Podcast zuhören und die live bei dem Online-Seminar der Female Leadership Academy dabei waren. Es sind ganz unterschiedliche Fragen und meine Impulse lassen sich wunderbar da einweben. Ich freue mich auf unsere gefühlt etwas interaktivere Session heute hier, und dann legen wir gleich mal los. Das Wort Feedback löst vielleicht auch bei dir gemischte Gefühle aus. Ich kenne auf jeden Fall noch gut, ich kann mich gut erinnern an Zeiten, in denen gerade im Jobkontext diese Frage nach "Darf ich dir mal ein Feedback geben?" mich durchaus hat erschaudern lassen, weil ich sehr mit Feedback das Wort oder die Wirkung von Bewertung assoziiert habe und ich ja meine Sachen auch immer noch gut machen möchte und mich reinhänge und mir viel Mühe gebe, mir viele Gedanken mache, und dann diese Angst davor, Sachen nicht richtig zu machen, bewertet zu werden, vielleicht auch sich ungerecht behandelt zu fühlen. Das ist etwas, was ich, wenn ich so zurückblicke, sehr mit Feedback verbunden habe und es auch immer noch ein Stück weit tue. Also das steckt irgendwie so ganz tief drin, und vielleicht geht es dir da ganz ähnlich und du kennst das. Und gleichzeitig ist es so, dass Feedback als Begriff eine ganz zentrale Funktion in Führung einnimmt, weil wenn wir uns ansehen, wie gute Teams funktionieren, wie gute Führung funktionieren, wie gutes Miteinander, unabhängig auch von Hierarchien und Aufgaben und Rollen, wie das funktioniert, dann braucht es diese konstante Rückmeldung dazu, was brauchen wir als einzelne Menschen, was brauchen wir als Gruppe, was braucht aber auch das, was wir da tun, also das Thema, der Sinn, die Aufgabe. Und da das eben nicht alles spannungsfrei einfach so ohne Austausch einfach so läuft in der Regel, ist es ganz normal, dass verschiedene Perspektiven sich diese Perspektiven mitteilen, ne? Und das kann zum einen bedeuten, dass ich mir vielleicht persönlich was anderes wünschen würde für meinen Arbeitsalltag, für unsere Art der Zusammenarbeit, dass ich andere Bedürfnisse habe, als du sie vielleicht hast. Es kann aber auch bedeuten, dass mir inhaltlich sachlich Sachen aufgefallen sind, dass ich mir Sachen anders wünschen würde oder dass mir Sachen aufgefallen sind, die ich zum Beispiel ganz bemerkenswert finde, die ich sehr, sehr betonenswert finde, dass ich dir auch Rückmeldung gebe zu Stärken, Dingen, die mir sehr, sehr positiv aufgefallen sind. Und auch diese Rückmeldungen und Perspektiven sind ja sehr wichtig, zum Beispiel, wenn es darum geht, mich entwickeln zu können und auch über mich selbst neue Erkenntnisse zu sammeln. Insofern ist diese negative Konnotation, dieser negative Beigeschmack, der Feedback so anhaftet, vielleicht auch etwas, was du kennst, vielleicht auch etwas, was dich heute dazu bewogen hat, hier zuzuhören. Und da gehen wir jetzt gleich etwas tiefer rein und gucken mal, dass wir vor allem diese beiden Ebenen Feedback und Bewertung oder diese beiden Elemente voneinander getrennt bekommen. Und wenn ich das hinbekomme, dann ist es nicht so, dass ich mich als Feedbackgeberin erhöhe über dich und sage, so, jetzt erzähle ich dir mal gefühlt so von oben herab, was ich alles beobachtet habe und was hier alles verkehrt läuft und du musst das jetzt einfach so annehmen, sondern dann entsteht eine andere Dynamik, weil es dann nicht um meine Bewertung von dir geht, sondern es geht um das, was ich beobachte, das, was das vielleicht mit mir gemacht hat oder was ich daraus interpretiert und abgeleitet habe und auch um unseren Austausch darüber, was wir dann damit machen mit dieser Information, was du, wie du das Ganze siehst, was wir vielleicht gemeinsam verändern wollen, warum wir vielleicht aber auch die eine Seite nichts verändern möchte. Da gehen ganz viele verschiedene Optionen so. Und das sehen wir uns jetzt genauer an. Und dazu habe ich, wie gesagt, ein paar Fragen mitgebracht, die ganz konkret aus einem Seminar kommen, wo Menschen, die hier auch den Podcast hören, glaube ich, größtenteils mit dabei waren und Live-Fragen gestellt haben. Ich bin nicht dazu gekommen, im Seminar alles zu beantworten und habe deswegen diese wirklich sehr tollen Fragen mitgebracht. Und jetzt gehen wir einfach mal gemeinsam durch und gucken mal, was da so drin steckt, auch an konkreten Impulsen und Anliegen, die du vielleicht auch, wenn du hier heute zuhörst, mitgebracht hast. Zum einen die Frage, wie würdest du damit umgehen, wenn du bemerkst, dass eine Person genervt von deinem Feedback ist und das Feedback nicht annehmen möchte? Das ist eine Frage, die, glaube ich, viele kennen und auch wahrscheinlich die meisten, ich auf jeden Fall, schon mal erlebt haben, dass mein Gegenüber vielleicht nicht bereit ist und offen ist, zuzuhören. Das gilt natürlich im Jobkontext hier, aber Feedback lässt sich eben auch wunderbar im Privaten anwenden. Also wenn dir die innerlichen Beispiele und Erfahrungen im Job fehlen, dann vielleicht im Privaten. Und ich würde einladen dazu, dieser Frage mit so einer mit einem Perspektivwechsel zu begegnen und zu überlegen, was könnte dazu führen, dass jemand genervt ist oder nicht bereit ist, Feedback anzunehmen. So, und das ist natürlich spekulativ, ich weiß. Es ist allerdings eine Form der Empathie, ne? Denn des Nutzens von, wir nutzen Empathie dafür, dass wir Dinge auch nochmal anders ausprobieren können. So, und Feedback. Zum einen muss eben auch nicht immer als Feedback benannt werden. Also ganz häufig, gerade in starken, guten Teams und vielleicht kennst du das, ist es so, dass dieser konstante, auch kurze, schnelle Austausch, dass eigentlich das Ganze, es wird die ganze Zeit zurückgemeldet, wo stehen wir gerade, wie läuft's, was passt, was ist richtig gut, wo braucht's vielleicht Veränderungsbedarf. Also gutes Feedback-Kultur bedeutet, dass wir uns regelmäßig und auch ohne das groß zu hinterfragen, Feedback geben. Und dann ist das eben auch nicht immer ein dramatisches Feedback-Gespräch, wo wir lange im Vorfeld einen Termin vereinbaren und dann steht da Feedback im Kalender, sondern dann sind es eben auch Momente, in denen ich einfach was zurückmelde. Und vielleicht kann das ein Ansatzpunkt sein, um dem Ganzen auch dieses Image, was ich gerade schon erläutert habe, was du vielleicht auch schon auch so erlebst in dir, dieses Bewertende, vielleicht auch Abwertende, dieses, was vielleicht auch ganz individuell bei der Person, der du Feedback geben möchtest, anhaftet, ne, was nicht so angenehm ist, was vielleicht dazu führt, dass es eben eher nervt oder dass ich eher keine Lust habe, das anzunehmen, weil ich weiß, oh, jetzt kommt sie vielleicht, oder ich meine zu wissen, jetzt kommt sie schon wieder und dann will sie schon wieder was, jetzt will ich wieder Feedback machen, ich habe doch gar keine Zeit oder ah, dann muss ich mir ja wieder was anhören und ich sehe das doch aber ganz anders und ich habe aber vielleicht nicht den Eindruck, dass ich das rückmelden kann. Ne? Das wären so Gedanken, die ich hätte, die eine Ursache sein könnten. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, die in jedem Fall davon vielleicht profitieren, dass wir es einfach ein bisschen anders framen, also einen anderen Rahmen darum machen, der es vielleicht ein bisschen leichter macht, ein anderes Geschenkpapier, das es ein bisschen leichter macht, dieses Geschenk des Feedbacks anzunehmen. So, und auch wenn es natürlich unbequem ist, wäre dann die Frage an dich, was bräuchte es, damit du vielleicht auch ein unangenehmeres, nicht so einfaches, schönes, nur positives Feedback annehmen kannst? Was bräuchtest du an Geschenkpapier, an Rahmenbedingungen, an, ja, an Kontext vielleicht auch, um das besser und leichter annehmen zu können. Und da spielen natürlich Rahmenbedingungen wie Ort, Zeit, Zweiergespräch, nicht keine Gruppe, kein Publikum, das zuhört, und eben Framing auch eine Rolle. Und dieses Framing, also dieses das in einen Rahmen packen, das würde ich nochmal ganz besonders hervorheben. Ich habe nämlich für mich überlegt, auch in Vorbereitung auf das Seminar, das ich dazu gegeben habe, was macht es für mich leicht, unangenehmes Feedback anzunehmen? Denn angenehmes Feedback, dass mir irgendwer erzählt, wie toll ich bin, das kann ich annehmen. So. Es fällt auch manchmal ein bisschen unangenehm in dem Moment, aber es fühlt sich schon irgendwie gut an. So. Wenn dann aber was kommt, was vielleicht auch noch so in so einen Kern des Wahren so reinsticht, dann ist das besonders unangenehm. Und ich kenne tatsächlich Menschen, die, bei denen es mir leichter fällt, als bei anderen, das anzunehmen. Es ist immer ein bisschen unangenehm, aber es gibt Menschen, da fällt es mir wirklich leicht. Und vor allem bei einer Person habe ich es überlegt, aus meinem Umfeld ist es besonders leicht. Und was macht diese Person anders? Ne? Warum fühlt es sich dann eher vielleicht wirklich auch wie ein Geschenk an, auch wenn ich es im ersten Moment nicht so hübsch finde? Und es ist auf jeden Fall die Dimension von Intention. Also ich bin bei dieser Person so sicher, dass sie das macht, weil sie es gut mit mir meint, dass und ich das auch in dem Moment so fühle und sie das transportiert bekommt. Da sind sicherlich noch ganz viele andere, die mir regelmäßig Feedback geben und so, die das auch gut mit mir meinen. Nur in dem Fall ist es so, dass es wirklich so, ich fühle das so und ich weiß das so und es steht für mich gar nicht zur Frage, dass sie es einfach gut mit mir meint. Und wenn wir da jetzt einen Transfer machen, und vielleicht ist dir das ja auch, wenn du so mit überlegst, von wem du gut Feedback annehmen kannst, dann fallen dir vielleicht auch noch andere Rahmenbedingungen ein. Und vielleicht spielt das ja bei dir auch eine Rolle. Und übrigens gibt es dazu auch, der Daniel Coyle schreibt dazu, ein Wissenschaftsautor, der ein Buch geschrieben hat, das ich hier auch ganz häufig empfehle, das heißt The Culture Code. Es gibt dazu auch Studien, oder auf jeden Fall eine, auf die er sich bezieht, dass tatsächlich, gerade wenn Führungskräfte zum Beispiel Feedback geben, dieses Framing und diese Einsortierung, ich gebe dir jetzt dieses Feedback, weil ich das Potenzial in dir sehe und ich eben sehe, dass du dieses Potenzial noch mehr entfalten kannst und dass du noch mehr dich einbringen und wirken kannst und ich eben sehe, was da in dir steckt und dieses Feedback aus dieser Intention kommt, das, was da in dir steckt, noch mehr rauszuholen oder einbringen zu können, wie auch immer. Und das deckt sich eben so mit meiner Erfahrung. Bei mir ist es jetzt eher so im Privaten. Im Beruflichen kann ich das aber durchaus bestätigen, dass eben diese Intention eine Rolle spielt. Und vielleicht ist das für dich jetzt bezogen, wenn dich diese Frage umtreibt, eine schöne Möglichkeit, gerade nochmal mit dieser Intention auch bewusst zu arbeiten. Und das kann ich natürlich, abhängig davon, wer das ist, unterschiedlich explizit machen, ne, und unterschiedlich sagen. Also ich könnte sowas sagen wie, ich finde, dass du super arbeitest und oder was auch immer, wie auch immer ich es genau formuliere, ne, sinngemäß. Und ich sehe einfach, was da, oder ich habe eine Idee davon, was da vielleicht noch so anderes möglich ist oder was dir vielleicht auch noch gar nicht aufgefallen ist. Und ich möchte dir einfach eine Rückmeldung geben, und weil ich glaube, dass das wirklich für dich vielleicht echt wertvoll sein könnte, das von mir gespiegelt zu bekommen. Und wenn es nicht so ist, dann kannst du ja, musst du es auch nicht annehmen. So, ne? Also ich finde das schon, und ich probiere das sehr viel aus, ich finde es schon sehr schön, sehr klar Sachen auch zu formulieren. Und eben manchmal auch wirklich einfach ganz offen zu sagen, wie ich sehe. So. Und das bringt mich mal zur, ich gehe mal zur zweiten Frage, aber ich habe diese Frage auch bewusst an den Anfang gezogen, weil das, glaube ich, viele zum einen kennen, dass andere genervt sind, keine Lust haben, Feedback anzunehmen oder vielleicht auch zuhören, aber es kommt dann trotzdem irgendwie nicht an. So. Also ich glaube, das ist ein Muster, das durchaus wahrscheinlich sogar den meisten hier bekannt ist und auch ein Problem ist, das immer wieder auftritt, sei es in der Führung, sei es im Privaten, sei es mit KollegInnen. Und ich gehe mal zur nächsten Frage, und eigentlich das meiste von dem, was kommt, lässt sich eben auch immer wieder auf diese ersten Fragen so zurückbeziehen. Deswegen bin ich noch nicht ganz fertig mit der Antwort, sondern es lohnt sich weiter zuzuhören. Die zweite Frage ist relativ ähnlich und da geht es darum, wie ich als Feedback-Empfängerin damit umgehen kann, wenn meine Arbeitsweise oder auch meine Kapazitäten kritisiert werden, wenn der Feedbackgeber, die Geberin aber nicht an den Gründen interessiert ist. So. Das ist jetzt, sind jetzt zwar umgedrehte Rollen, aber es ist nicht, es ist schon insofern interessant, weil wir diese Empathieebene nochmal wieder nutzen können. Ne? Denn ich würde, und das haben wir gerade schon bei der Beantwortung der ersten Frage gemacht, hier mal so eine Methode nutzen, die heißt, die empathische Tür öffnen. Das habe ich aus der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Da gibt es Arbeitsbücher und auch die deutsche Übersetzung und deutsche Arbeit zu dem Themenfeld von, ich glaube, sie heißt Ingrid Holler. Wir können das auch nochmal verlinken. Und dort habe ich gelesen von dieser empathischen Tür, in der wir ganz verkürzt so die Tür zur anderen Seite aufmachen und überlegen, welches Bedürfnis steht dahinter. So, also, jemand ist zum Beispiel genervt, haben wir gerade gemacht. Ne? Jemand ist genervt oder hat keine Lust zuzuhören. So, möchte mein Feedback nicht annehmen. Empathische Tür öffnen, was könnte dahinter stehen? Jetzt in diesem Fall bekomme ich ein Feedback von jemandem und diese Person ist aber nicht daran interessiert, meine Seite zu hören. Was sehr, sehr schwierig sein kann für mich persönlich, ne? Weil ich eben Bedürfnisse habe, Bedürfnisse gehört, gesehen zu werden als Mensch und natürlich meine Perspektive bei einem Feedback auf Augenhöhe, das eben nicht eine Bewertung von einer Person von oben herab ist, sondern wir machen das gemeinsam, spielt ja nicht nur die Perspektive der einen Seite, sondern auch die Perspektive der anderen Seite eine Rolle. Deswegen diese empathische Tür öffnen und mal überlegen, was könnte denn dazu führen, jetzt würde ich mich jetzt fragen, dass diese andere Seite nicht an den Gründen interessiert ist oder, noch genauer formuliert, was führt denn dazu, dass du den Eindruck hast, dass die Person nicht interessiert ist an den Gründen? So, dieser Punkt, was führt dazu, dass du den Eindruck hast, da würde ich dich einfach mal einladen, reinzugehen und zu gucken, wie verhält die Person sich? Ne? Was tut sie? Hört sie vielleicht nicht mehr zu oder hat keine Zeit? Ne? Was sind so Dinge, die du beobachtest, die dazu führen, dass du diese Vermutung aufstellst? So, denn das ist natürlich eine Hypothese und es lohnt sich, Hypothesen zu hinterfragen. Mal angenommen, deine Hypothese wird bestätigt und du fragst vielleicht sogar auch nach, Mensch, ich habe hier gerade beobachtet, du guckst schon die ganze Zeit auf die Uhr oder auf dein Handy. So, hast du kein Interesse daran zu hören, wie ich das sehe? Und die Person sagt ja, dann haben wir unsere Hypothese bestätigt. Und dann würde ich fragen, was könnte dazu führen? Das kann, oder was hat dazu geführt? So. Und das kann natürlich etwas sein, was ich dann einfach so zurückfrage, wenn wir eh schon drüber sprechen. Ne? Und das muss wirklich nicht aufgeladen sein. Das muss jetzt nicht so eine Atmosphäre sein von, ich sage das so, ich verwende mal das Wort pissig, ja. Also ich sage dann so, ich weiß gar nicht, ob es eine norddeutsche Formulierung ist. Also ich sage so ein bisschen genervt dann so, willst du mir, okay, also das interessiert dich überhaupt nicht, warum? Sondern wenn ich mal wirklich ehrlich reingehe und sage, ah, interessant, warum denn? Wir haben doch gerade über das Thema gesprochen, offensichtlich interessiert dich das Thema, warum denn meine Perspektive nicht? Und dann hätten wir ein Gespräch darüber. Also Fragen zu stellen, ist einer meiner Top-Tipps, auch in Feedback-Prozessen. Ne? Es ist ein Dialog und wir können gegenseitig uns Fragen stellen. Das geht nicht nur in die eine Richtung, sondern es ist was Gemeinsames in beide Richtungen. Wenn ich jetzt nicht das so explizit machen möchte, weil das vielleicht auch irgendwie ein Vorgesetzter ist oder jemand, mit dem ich das einfach mich auch nicht so vertraut öffnen würde, weil das natürlich eine Form von Öffnung ist, Fragen sind eine Form von Öffnung, dann könnten wir eben diese empathische Tür öffnen und mal überlegen, woran könnte das Desinteresse liegen. Und das kann vielleicht wirklich Gründe haben, wie die Person ist einfach sehr, sehr beschäftigt, hat sehr wenig Zeit. Die Person unterstellt dir vielleicht, dass du, weiß ich nicht, eher faul bist, nicht so interessiert bist, vielleicht nicht so gut deinen Job machst. Ne? Das können auch alles Dimensionen sein, die da eben auf der anderen Seite stattfinden. Und dann wäre die Frage, je nachdem, was du da so, ich weiß, es ist spekulativ, aber je nachdem, was du dann so in diesem empathischen Türöffnen für Ideen entwickelst, dann wäre die Frage, wie gehst du auf diese Ideen ein und wie kannst du das vielleicht auch proaktiv indirekt oder direkt adressieren? Und wenn du die Vermutung hast, dass die andere Seite sich überhaupt nicht für deine Perspektive interessiert, weil sie vielleicht so viel zu tun hat, ja, und gar keine Zeit hat, jetzt lange ein Gespräch zu führen, dann wäre das ja eine Möglichkeit, das so zu adressieren und zu sagen, ich habe gerade den Eindruck, wir kommen jetzt hier, wir haben einfach zu wenig Zeit, um jetzt wirklich ins Detail zu gehen. Und ich verstehe auch, dass das vielleicht gerade hier einfach nicht den richtigen Rahmen hat. Mir wäre es aber wichtig und ich glaube, dass es uns gut tun würde, wenn wir nochmal drüber sprechen. Wann wird es dir passen? Und dann sieht es vielleicht in 2 Wochen am Nachmittag für eine halbe Stunde bei der Person ganz gut aus. Und dann kann die Person vielleicht auch wirklich entspannt sagen, ja stimmt, guter Punkt, lass uns noch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, dann und dann. Und dann bleibt ihr gleich verbindlich dran. Das könnte eine Sache sein. Oder wenn du merkst, die Person unterstellt dir vielleicht, dass du immer Ausreden findest und dann irgendwie dem Thema ausweichst und deswegen ist sie genervt und möchte gar nicht mehr zuhören, dann wäre die Frage, wie kann ich das adressieren? Ne? Wie kann ich, ohne dass wir eben in so eine unangenehme, aufgeladene Situation gehen, vielleicht tatsächlich da mal reingehen und sagen, ich würde gerne von dir gehört werden, das ist mir wichtig. Ich habe das Bedürfnis, meine Perspektive zu schildern. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, und dann gehe ich auf die andere Seite so und äußere, ich könnte mir vorstellen, dass das für dich vielleicht ein bisschen, vielleicht sich ein bisschen wie Zeitverschwendung anfühlt oder dass das vielleicht für dich jetzt nicht so gut passt. Es ist trotzdem wichtig, dass wir, mir ist es trotzdem wichtig, dass wir darüber sprechen. Und vielleicht hilft es uns ja dabei, zu einem Ergebnis zu kommen. Oder ich habe auch einen Lösungsvorschlag und eine Idee, wie wir vielleicht mit dem Thema weitermachen könnten. Denn ich könnte mir vorstellen, was bei der anderen Seite eine Rolle spielen kann, ist dieses Thema von, ich habe wenig Zeit, ich bin genervt, ich interessiere mich nicht so richtig dafür, weil ich vielleicht davon ausgehe, da kommt jemand mit Ausreden oder jemand, der das eh nicht so gut kann oder nicht so richtig macht. Das ist jetzt eine Route so. Und was aber dieses Bedürfnis von, ich habe nicht so viel Zeit oder das ist hier irgendwie nicht so richtig effektiv vielleicht auch befriedigen könnte und es leichter macht, dann gemeinsam auf so eine Unterhaltungsebene zurückzukehren, in der ihr das Problem seziert, könnte sowas sein wie, ich habe auch eine Lösungsidee oder wir machen hier was Konstruktives damit. Und das zuzusichern, könnte vielleicht an diesem Bedürfnis andocken und auch nochmal ganz andere Facetten von dir dann aufzeigbar machen. So, ne? Gerade wenn du merkst, dass da jemand vielleicht abblockt. Und ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist. Jetzt habe ich hier sehr lange über diese Frage gesprochen. Wir haben noch mehr Fragen, die dazu auch passen. Und zwar eine Frage zum Start in ein Feedback. Da hat jemand gefragt, starte ich mit dem Satz, ich möchte dir gerne ein Feedback geben oder reicht es einfach loszulegen, wenn der offizielle Termin vereinbart worden ist und ja offensichtlich ist, dass wir gerade einen Feedback-Termin machen. Wie beginne ich am besten so ein Gespräch? Das ist natürlich was ganz, natürlich ist es immer was Individuelles. Ich muss das jetzt auch nicht jedes Mal wiederholen. Ich weiß, es geht viel und möchte gar nicht zu eng werden auch, weil das Gute an Tipps ist, sie sind schön konkret und es gibt dir vielleicht auch konkrete Ansatzpunkte, um direkt loszulegen. Das nicht so Gute ist, es kann sich natürlich auch so ein bisschen eng anfühlen. Und was ich nicht möchte in unserer Arbeit in der Academy, so arbeiten wir nicht, zu sagen, das sind die 3 Tipps und wenn du die nicht befolgst, dann läuft hier irgendwas nicht richtig. Und nur so geht ein richtiges Feedback, denn so ist es einfach nicht. Du bist kompetent für die Lösung, du kennst die Menschen, den Kontext, auch, hast auch Ideen und kreative Vorschläge, wie ihr vorgehen könnt. Und deswegen möchte ich dich damit nicht einengen. Ich möchte dir aber eine mögliche Leitlinie geben. Und zwar zum einen arbeiten wir in der Female Leadership Academy mit dem Modell der aufrichtigen Zugewandtheit. Und das ist auch sehr eng verwoben mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation, den ich vorhin schon angesprochen habe. Und dieses Modell zeigt, dass ich sowohl klar in der Sache sein, also aufrichtig sein kann mit den Menschen und ehrlich sein kann und dass es wichtig ist, dass wir ehrlich reden und dass eine starke Feedback-Kultur nicht bedeutet, dass wir immer alle harmonisch miteinander uns alle vertragen und dass gute Teams alle befreundet sind und sich gut verstehen und dass da keine Konflikte auftauchen, sondern das Gegenteil, dass sie das gute Teams, gute Zusammenarbeit, starke Beziehungen auch im Privaten es schaffen, aufrichtig miteinander zu sprechen und nicht hinter dem Rücken von anderen sich irgendwie ärgern, sondern ehrlich ins Gespräch gehen, ehrlich Perspektiven teilen, ehrlich Rückmeldung geben und trotzdem gleichzeitig zugewandt sind. Denn ich knall dir eben nicht das, was mir gerade so auf der Seele liegt, einfach so um die Ohren und mir ist auch egal, Hauptsache du hast es gehört, sondern ich beschäftige mich natürlich auf der Beziehungsebene damit, was du brauchst, das, was wir gerade getan haben, was du brauchst, damit du das gut annehmen kannst und was ich auch brauche, damit ich gut durch diesen ja durchaus sehr fordernden Prozess mit dir gehen kann und dieses durchaus fordernde und schwierige Gespräch, denn ich weiß, wie schwer es sein kann, dieses Pflaster abzuziehen und in diesen Schmerz zu gehen. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie unbequem es sein kann, eben anzuecken und nicht mit diesem Flow zu gehen und immer alles in Harmonie so auch so zuzukleistern, aber eben auch nicht andere zu verletzen, weil ich ihnen einfach Sachen so um die Ohren baller. Und es gibt eben diesen Mittelweg, wo eben beides gleichzeitig möglich ist, was sich wie ein Paradoxon anfühlt, also wie ein Widerspruch anfühlt, mit den Menschen gut zu sein, aber gleichzeitig auch ehrlich zu sein, ist gar kein Widerspruch. Da sind wir so mitten in meiner feministischen Führungsarbeit. Ich muss mich eben nicht entscheiden. Und dann ist die Frage, was ist dann dein Weg, um das beides miteinander zu vereinen? Und das kann eine sehr schöne Vorbereitung sein und auch ein sehr schöner Einstieg sein, in erster Linie dich damit zu verbinden, bevor du überhaupt etwas sagst, dich damit zu verbinden, alles klar, ich bin klar darin, was ich sagen und transportieren möchte. Und gleichzeitig, und ich transportiere es auch klar, und gleichzeitig bin ich aber sehr einfühlsam. Und zwar nicht nur in der Art und Weise, wie ich spreche und wie ich dann meine Worte wähle, sondern auch, was zum Beispiel die Rahmenbedingungen angeht. Also zu welcher Zeit, in welchem Setting, mit welchen anderen Konditionen treffen wir uns hier gerade? Und was brauche ich und was braucht aber auch die andere Seite, um dann gut da durchzukommen? Und manchmal heißt es dann eben, wie wir vorhin auch im Beispiel gesehen haben, vielleicht, dass wir einfach sagen, weißt du was, wir kommen hier gerade nicht weiter. Feedback ist nicht dieser eine Moment, sondern es ist ein Dialog, den wir führen. Lass uns nochmal morgen oder übermorgen oder in der Woche weitermachen. Und dann kann ein schönes Vorgehen, ein schöner Einstieg sein. Wir arbeiten dazu in der Academy mit einem Dreiklang, der sich auch sehr an gewaltfreier Kommunikation, da ist sie wieder, orientiert. Aus erstens Beobachtung, zweitens Wirkung, drittens Angebot. Und das Ganze, ich gehe gleich nochmal detaillierter darauf ein, das Ganze darf sich fluide fügen und das heißt nicht, dass du dann starr immer in Beobachtung, Wirkung, Angebot sprechen musst, sondern es ist einfach eine Orientierung und so gerade eine Beobachtungsebene aufzumachen zum Start kann eine gute Möglichkeit sein, um sauber zu teilen, was wir auch im besten Fall für uns objektiv als gemeinsamen Nenner identifizieren, gerade zum Start. Also ich habe beobachtet, dass du unseren letzten Termin 3-mal verschoben hast. Meine Beobachtung. Die Wirkung auf mich ist, auf mich wirkt das, als wenn du super gestresst bist und ganz viel zu tun hast. Das ist aber nicht die Beobachtungsebene, ne? Denn es ist natürlich ich meine zu beobachten, du bist gestresst, aber was ich beobachte, ist, du verschiebst die Termine. Ich finde das ein ganz gutes Beispiel von meiner Kollegin, mit der ich übrigens hier im Feedback-Podcast auch schon über Feedback gesprochen habe, wo wir sehr tief in diesen Dreiklang reingehen. Rebecca heißt sie. Und die Folge verlinken wir euch auch nochmal hier und in den Shownotes vom Podcast und auch hier bei YouTube, wenn du über YouTube zugucken solltest. Und Rebecca hat dieses Beispiel mit den Terminen, vielleicht auch, weil ich so häufig Termine verschiebe, geteilt. Und ich finde das ganz schön, Beobachtungsebene und Wirkungsebene sauber auseinanderzuhalten. Weil ich dann, mal angenommen, ich wäre die immer Termine verschiebt, sehr leicht sagen kann, ja stimmt, den Termin habe ich schon dreimal verschoben. Ihre Wirkung von, ja, auf mich wirkt das, als wenn du gestresst bist, kann ich so auch annehmen. Wenn sie jetzt zu mir sagen würde, Vera, du bist so gestresst, also das fühlt sich auch nicht gut an, so, weil das ist eben eine Interpretation und vielleicht fühle ich mich gar nicht gestresst und dann unterstellt mir jemand, ich bin gestresst und dann ist es gleich eine ganz andere Dynamik und macht es dann für mich in dem Moment es viel schwerer, eine ja durchaus berechtigte Rückmeldung anzunehmen. Und deswegen Beobachtung, Wirkung und Angebot, was bedeutet das? Angebot bedeutet zum Beispiel eine Frage. Wollen wir drüber sprechen? Angebot kann auch bedeuten, wie siehst du das? Angebot kann aber auch bedeuten, ich hätte einen Wunsch. Wollen wir darüber sprechen? Findest du es interessant, was ich mir wünschen würde? Ja, also ich kann auch Wünsche als Frage formulieren. Ich finde Fragen sehr gut, falls du es noch nicht gemerkt hast. Und es kann aber auch eine Bitte sein. Also ich sehe es so wie ein Einstieg in etwas, was wir dann gemeinsam machen mit diesem Perspektivwechsel. Und wichtig, damit es eben nicht in diese Bewertungsebene sich zu so einer Bewertung entwickelt, zu sagen, was braucht es, damit die andere Person auch ihre Perspektive teilen kann. Und das kann ich eben auch als Vorbereitung auf Feedback nutzen, dass ich versuche, das wirklich mir das ganz bewusst zu machen, immer wieder zu sagen, Vera, du bist nicht nur da, um deine Perspektive zu teilen, sondern auch um die andere zu hören. Und gibt es vielleicht Hypothesen, die du validieren möchtest? Wir sprachen vorhin drüber. Eine weitere Frage aus dem Seminar war, was kann ich tun, wenn die Ich-Botschaften beim Feedback geben, zum Beispiel sowas wie, ich fühle mich bei deinem Verhalten wie folgt, als negativ oder egoistisch wahrgenommen werden? Hast du einen Tipp, wie man noch vorsichtiger formulieren kann? Erstmal vielleicht nochmal zu den Ich-Botschaften. Die sind super wichtig. Und ich versuche sehr konsequent auch in Ich-Botschaften zu sprechen. Sie sind vor allem wichtig in der Abgrenzung zu Mann. Also ich kann natürlich auch sagen, Mann macht das so und so oder Mann beobachtet das oder man könnte denken. So. Das ist ein neutraler Punkt. Ich kann mir den Schuh anziehen. Wenn ich sage, Mann findet das nicht so gut, ist es was ganz anderes, als wenn ich sage, ich finde das nicht so gut. Ich achte da sehr konsequent drauf, das gelingt mir auch nicht immer. Ich versuche aber sehr konsequent, ich zu sagen, wenn ich meine, in Abgrenzung zu Mann, als neutraler Ort und auch in Abgrenzung zu wir. Und gerade bei Feedback, dass wir, das schafft eine ganz andere Dynamik, wenn ich mir vorstelle, dass jemand zu mir kommt und sagt, Vera, wir haben beobachtet und wir finden, dass das so und so und so ist und wir finden, dass du, wenn wir mal beim Stress bleiben, nicht, dass ich jemals gestresst wirken würde. Wir finden, dass du gestresst wirkst, dann steht da auf einmal so eine anonyme Masse, Menge von Menschen, die sich scheinbar schon ein Bild über mich geformt haben, ohne mich darüber in Kenntnis zu setzen, sich wahrscheinlich auch über mich ausgetauscht haben, hinter meinem Rücken, ohne dass ich es mitbekommen habe. Das ist eine ganz unangenehme Dynamik für mich als Feedback-Empfängerin. Bin ich mal ganz gespannt, wie sich das für dich anfühlt. Es macht diese Publikumsebene auf, von der ich sprach. Und deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig, wenn es um Gruppe geht. Gruppe ist toll. Führung und auch unsere Arbeit hier im Podcast und unsere Arbeit in der Female Leadership Academy ganz maßgeblich beschäftigt sich mit Gruppe, mit Team. Was tun wir in Gruppe? Feedback, gerade wenn es unangenehm ist, gehört nicht oder wirklich nur in ganz seltenen Fällen in die Gruppe, sondern in das 1:1, weil wir ganz anders Vertraulichkeit sicherstellen können, wir ganz anders sprechen und wir kein Publikum haben dabei. Und dann ist die Dynamik eine ganz andere. Und ich kann dir sagen, Menschen, ich habe ja in der Industrie gearbeitet, auch viel mit Männern und auch so Männerdynamiken, Gruppendynamiken, so patriarchale Muster, habe ich auch schon eine Folge gemacht, können wir auch verlinken. Diese Männerrunden, ja, mal so zum Teil müssen sie nicht, aber haben durchaus mal so ihre eigene Dynamik, habe ich auf jeden Fall so erlebt. Und die ist vollkommen anders, wenn ich mich 1:1 mit der Person hinsetze. Und wenn ich dann auch noch so was sage wie, ich verstehe, dass das sich vielleicht unangenehm anfühlt oder ich verstehe, dass da viel Druck ist oder ich verstehe. Und mich mit den Menschen verbinde, egal wie sie sonst so in Gruppe und in unterschiedlichen anderen Settings auftreten, da ist was ganz anderes möglich und das ist sehr besonders. Das ist was ein großes Element unserer Arbeit ist in der Academy, weil wir darüber ganz andere Spielräume haben, ganz anders Verletzlichkeit möglich wird, dadurch ganz anders Beziehungsräume entstehen. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich anfange, sprachlich das Wir aufzumachen, hole ich andere Leute in den Raum, auch wenn wir da zu zweit sitzen. Gerade bei Feedback eine Dynamik, auf die ich ganz explizit hinweisen möchte, die auch ein, also andersrum, in Ich-Botschaften zu sprechen, ist dann ein Zeichen von Stärke. So, und jetzt zur eigentlichen Frage zurück. Empathische Tür, was könnte dazu führen, dass die Person das als negativ und egoistisch wahrnimmt? Und wie formuliere ich das jetzt am besten? Ich habe das auch schon erlebt mit Menschen, die sehr stark in gewaltfreier Kommunikation sind, dass ich mich zum Teil so ein bisschen nicht verarscht gefühlt habe, aber schon gedacht habe, so komm, jetzt hol hier mal nicht die große Keule raus und ich fühle mich wie in so einem Kommunikationsseminar und gleichzeitig von dir aber gerade irgendwie trotzdem nicht gut behandelt. So. Und ich kann jetzt auch nicht ganz genau sagen, woran es in dem Moment lag, sondern ich glaube, ich würde als Idee für dich, die du zuhörst, nicht, dass ich das unterstellen möchte, wirklich nicht, ich möchte nur diese empathische Tür für die andere Seite öffnen. Und vielleicht ist es dann, könnte eine Idee sein, vielleicht ein bisschen weg vom Playbook und, wie ich es vorhin gesagt habe, so ein bisschen weg von diesen Regeln, ein bisschen mehr ins Fühlen und Erleben und dem Moment sein und vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch einfach offener sagen, was du denkst. Das ist jetzt vielleicht alles nicht so pädagogisch wertvoll, aber das wäre einfach so eine intuitive Antwort von vielleicht fühlt es sich für die andere Seite ein bisschen zu verkopft an. Könnte eine Idee sein. So. Und dann wäre die Frage, wie kannst du vielleicht noch mehr in dieses Fühlen und das Miteinander gehen? Im Arbeitskontext ist es ja mit dem Fühlen und so immer so eine Sache, das weiß ich auch. Und ich will ja nah an der Realität sein mit meiner und unserer Arbeit. Deswegen könnte ein anderer Tipp sein, genau das andere, weil im Arbeiten dieses Ich fühle mich von deinem Verhalten so, ne, ich fühle, das ist durchaus, auch wenn das ein wichtiger Teil von gewaltfreier Kommunikation ist, in das Gefühl auch zu gehen, über Gefühle zu sprechen. Ich in meiner pragmatischen Arbeit skippe das manchmal. Wenn ich weiß, dass da Menschen sind, die nicht ganz so auf dieser Gefühlsebene, ich würde mal sagen, noch nicht so unterwegs sind, dann kann es manchmal sehr hilfreich sein, einfach auf die Bedürfnisebene zu gehen. Denn da docken wir alle miteinander an. Das Bedürfnis nach gesehen zu werden, das Bedürfnis gehört zu werden, das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, das Bedürfnis nach eigener Gestaltung und so. Solche Bedürfnisse, die kennen wir. Und da ist noch ein bisschen mehr Andockungspotenzial, vielleicht auch, wenn du mit Menschen sprichst, die eben vielleicht mit ihren Gefühlen nicht so in Verbindung sind, die sich vielleicht eher genervt fühlen davon, dass da jemand ist, der immer so viel fühlt. So. Und ich sage nicht, dass das gut ist, so, sondern es ist gut zu fühlen, es ist auch gut, über Gefühle zu sprechen. Nur wenn wir dann empathisch, zugewandt in die Feedback-Situation gehen und uns darauf einstellen, was braucht mein Gegenüber und was brauche ich, dann kann diese Bedürfnisebene ein schöner Weg sein. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist. So, was haben wir hier noch für schöne Fragen, die vielleicht auch ganz gut dazu passen, worüber wir gerade gesprochen haben. Ah, hier ist noch eine Frage. Sollte ich unmittelbar ein Feedback geben oder sammeln bis zum jährlichen oder halbjährlichen Feedback? Ich bin ganz klar für unmittelbar. Was nicht bedeutet, dass jährliche, halbjährliche, regelmäßig geplante Feedbacks nicht auch total wertvoll sind, denn das sind sie. Sie sind eine Bereicherung, weil sie vielleicht aber auch dann, wenn wir eine gute sonstige Feedback-Hygiene, nenne ich es mal, haben, dann geben sie uns die Möglichkeit, nochmal mehr aufs große Ganze zu gucken, einzuordnen, auch sehr gezielt vielleicht auf Stärkenorientierung zu gehen. So arbeiten wir in der Female Leadership Academy, auf Ressourcenorientierung zu gehen, statt an Schwächen rumzudoktern, was ich sehr empfehlen kann für Führungsarbeit, statt zu sagen, wir müssen immer noch irgendwas an dir verbessern und dann nochmal ein Schräubchen drehen mit irgendeiner Weiterbildung, zu sagen, krass, du hast so ein Potenzial, ne? Wieder dieses Framing, du hast so ein Potenzial, was wollen wir denn da jetzt stärken? Wo wollen wir denn da weiter rein? Weil natürlich, wir sind alle so unterschiedlich. Es gibt Jobs, in denen wäre ich einfach vollkommen falsch aufgehoben. So. Und es gibt Aufgaben, die machen mir einfach keinen Spaß. Und ich möchte auch nicht so lange an mir rumschrauben, bis diese Aufgaben mir irgendwann Spaß machen. Sondern ich will die Sachen machen, die mir leicht fallen, die ich gut kann. Auch Sachen, die vielleicht mir nicht so leicht fallen, weil ich sie neu lernen muss. Und weil sie mich besonders fordern vielleicht auch und deswegen auch unbequem sind. Aber die in dieses Potenzial reingehen und die auch in so eine Lust reingehen, weil mir Sachen leicht fallen oder weil ich sie gut kann oder weil sie mich sehr interessieren. Und das sind für mich, habe ich auch schon eine Folge hierzu gemacht, das sind für mich Themen, die in so ein Feedback-Gespräch gehören. Und Deswegen ist die Konsequenz aus unmittelbarem Feedback, dass wir uns nicht so viel dass wir nicht so einen Ballast haben an all den Sachen, über die wir mal sprechen wollten, die vielleicht auch nicht so angenehm sind, wenn wir die regelmäßig durch regelmäßiges direktes Feedback sofort aus dem Weg räumen, diese Spannung auflösen, dann haben wir in den jährlichen, in den halbjährlichen, in diesen regelmäßigen größeren Feedback-Gesprächen Raum für genau das, für dieses Potenzial, für diese Entfaltung, für deine Stärken, für das, was mir vielleicht auch an dir auffällt. Und dann kriegen die nochmal so einen anderen Spin und dann ist das auch nicht so unangenehm. Dann wird auch nicht mit Feedback sowas Unangenehmes assoziiert, nämlich da hat jemand seit Monaten gesammelt, was ihm nicht so an mir gefällt. Und jetzt kriege ich das hier alles als Bewertung so um die Ohren gehauen, mal überspitzt gesagt. Ja. Also vielleicht ganz schön, und das passt ganz gut zu der nächsten Frage, an welche Formate denkst du beim Geben von Feedback? Unter vier Augen, in Gruppen, regelmäßig oder anlassbezogen? Ich wäre dankbar für Erfahrungen, was der Zusammenarbeit im Team dient. Also hier auch, unter vier Augen auf jeden Fall, nicht Gruppe, kein Publikum, auf jeden Fall regelmäßig und trotzdem aber auch anlassbezogen. Das klingt jetzt erstmal nach viel Feedback, aber wenn wir sagen, da muss nicht immer Feedback draufstehen, sondern ich kultiviere, dass wir uns auch ohne, dass wir einen Feedback-Termin haben, Feedback geben, auf eine zugewandte, aufrichtige Art und Weise, dann findet Feedback eben die ganze Zeit statt und dann haben wir Feedback-Termine, um uns vielleicht nochmal gezielt, wie zum Beispiel, was ich gerade zu dem jährlichen, halbjährlichen Termin gesagt habe, um uns da nochmal gezielt Rückmeldungen zu geben. Und das ist total stark für die Zusammenarbeit, wenn wir das hinbekommen. Und diese Gruppensituation würde ich wirklich ausklammern, jetzt auch bewusst für diese Folge. Das ist sehr, sehr tricky. Ich finde es auch sehr schwierig, sowas auch zu moderieren, zu machen, weil es ganz schnell eine Dynamik entwickeln kann von einer gegen alle oder alle gegen einen, so ist es, ne? Und das hat keine Führungskraft verdient. Führungskräfte, natürlich, und dafür gibt es auch Feedback, sind nicht perfekt so. Und es gibt einige Leute, die können das vielleicht noch schon mal ein bisschen besser und andere ein bisschen weniger, aber wir alle haben das Potenzial, darum geht es ja auch hier in unserer Arbeit, ne? Wir alle dürfen führen und wir alle haben auch Kompetenzen, sicherlich die einen ausgeprägter als die anderen, wir haben unterschiedliche Stärken. Aber wer das gerne möchte, wir alle führen ein Leben, wir alle führen andere Menschen, wir alle führen auch Themen, zum Beispiel in Projekten, aber auch so, wir führen fachlich auch. Und wir alle können an diesen Kompetenzen etwas tun. Und einige Menschen sind vielleicht auch menschlich sehr stark und andere vielleicht nicht so selbstbewusst. Und für dieses ist vielleicht auch besonders schwer, Feedback anzunehmen. Und dann wird es besonders heikel, wenn dann so eine Gruppe kommt und sagt, so lieber Chef oder liebe Chefin, jetzt haben wir hier mal uns das ein paar Monate angeguckt und die ganze Zeit drüber geredet, nur mit dir nicht. Und jetzt erzählen wir dir mal in der Gruppe, was wir eigentlich alles nicht so gut an dir finden. Da möchte ich mal jemanden hören, also ich kriege, wenn ich das höre, richtig Beklemmung. Da möchte ich mal jemanden hören, der sagt, alles klar, das mache ich total gerne. Ne? Also deswegen mitfühlend, zugewandt und aufrichtig. Es geht zusammen und das war das die Frage zum Format. Wie gesagt, es muss auch nicht auf allem, wo Feedback drin ist, Feedback draufstehen. Das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Weg, um eben in dieses Kultivieren von Feedback reinzukommen. Und jetzt nehme ich nochmal eine letzte Frage und dann kommen wir auch zum Ende. Und dann fasse ich nochmal so die Hauptimpulse zusammen, dann sind wir am Ende. Und da hat jemand gefragt, wie gebe ich das Feedback von anderen, also von einer anderen Person an jemanden, Drittes, weiter am besten. Also vor allem dann, wenn es eben negativ ist, oder soll ich die Person lieber dazu ermutigen, das Feedback selbst zu geben? Ja. Ja. Das ist eine super Frage, weil ich glaube, dass das tatsächlich häufiger Menschen beschäftigt, als ich das jetzt auch im Zettel gehabt hätte. Ich finde es ganz schwierig, über Ecken sowas zu machen. Und könnte mir jetzt auch gar nicht vorstellen, wann ich das angemessen finden würde. Ich verstehe aber natürlich, woher es kommt. Ne? Da ist vielleicht jemand, entweder jemand, der sich nicht so stark fühlt, der eben auch vielleicht nicht in diese Stärke kommt, der vielleicht diese Folge noch nicht gehört hat, aufrichtig und zugewandt Feedback zu geben. Jemand, der vielleicht Angst hat als feedbackgebende Person. Und dann ist da auf der anderen Seite vielleicht aber auch jemand, der sehr dominant ist, der den Eindruck erweckt, auf jeden Fall auf diese Feedbackgeberin, dass es nicht jemand ist, zu dem ich hingehen kann und ehrlich sagen kann, was ich für Feedback habe. Also diese Dynamik, die sehe ich da so als Thema hinter dem Thema. Und was aber passiert, wenn du jetzt kommst und sagst, alles klar, ich kümmere mich drum, ist, dass es schwierig wird, weil du diese Dynamik natürlich dadurch verschärfst und dich dann zu so einem Mittelsmenschen machst, der dann da zwischen den beiden vermittelt. Ich könnte mir eine Konstellation jetzt beim Reden vorstellen. Jetzt kommt mir eine Konstellation, bei der das vielleicht ein Thema sein könnte. Und zwar natürlich, wenn es um Hierarchieebenen geht. Ne? Und mal angenommen, ich bin die Abteilungsleiterin, da ist meine MitarbeiterIn und ich möchte, und die Person hat jetzt ein Problem mit der Person, die mir vorgesetzt ist, irgendwie Bereichsleiterin. Ja? Und da ist es manchmal schwierig in Organisationen, weil es eben klare Kommunikationslinien geht und eben Hierarchieebenen nicht übersprungen werden. So. Und dann kann es tatsächlich sein, dass meine Aufgabe als Führungskraft ist, das Problem mit meiner Führungskraft aufzunehmen und zu lösen. Da würde ich allerdings sagen, dann ist es eigentlich kein Feedback von dieser Person an die andere, sondern dann ist es ein Feedback an mich, dass ich als Führungskraft da irgendwas nicht richtig mache, wenn die Kommunikationslinie ja durch mich zu dieser Person ist. Ja? Und natürlich kann es sein, dass meine MitarbeiterIn mit dem Verhalten von meiner Vorgesetzten nicht einverstanden ist. Das ist okay, nur trotzdem ist es meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. In dem Fall ist es aber keine Feedback-Situation in meinen Aufgaben, sondern es ist einfach eine Führungsaufgabe, die wir uns an anderer Stelle, wenn es euch interessiert, schreibt es auch übrigens gerne hier in die Kommentare. Dann können wir da nochmal weiter reingehen, denn das ist sehr interessant, weil diese Hierarchiedynamiken, oh, da kann ich Tage drüber sprechen. So, und das hat natürlich auch viel mit Feedback zu tun. Wenn das jetzt nicht diese Dimension hat, dann würde ich sagen, was braucht es, um zum einen die Person, die vielleicht Angst hat, zu befähigen und zu unterstützen und zu bestärken, damit sie eben empowered ist, buchstäblich, sich selber um ihre Sachen zu kümmern, selber Feedback zu geben. Das braucht die Kultur, dass alle miteinander das zu allen Sachen machen können und dass es nicht so Leute gibt, die dann so Vermittlungspunkte werden. Und auf der anderen Seite, was braucht es vielleicht bei dieser anderen Person, die das Feedback annehmen soll, wo es ja Zweifel daran gibt, dass das gut passiert? Was braucht die? Und das ist natürlich was, was du tun kannst, wobei das ist schon auch dann so, würde ich sagen, schon mal so die höhere Schule. Natürlich, wenn du Sachen wahrnimmst, die da sind, dann würde ich nicht dieser Wunsch nach Feedback, und das geht irgendwie nicht so richtig, dann würde ich nicht das Feedback der anderen Person abnehmen, aber sehr wohl vielleicht in dem Gespräch mit der Person, die vermeintlich nicht so gut Feedback annehmen kann, wo jemand Angst hat, das Feedback zu geben, da kann ich natürlich ins Gespräch gehen, ganz abhängig davon, wie diese Person mit mir in einer Beziehung zu mir steht. So, ne? Aber wenn das jemand ist, der mir sehr nahe steht, dann ist das tricky und die höhere Schule, würde ich sagen, weil ich natürlich eine Vertraulichkeit mit der anderen Person vielleicht habe, die sich eben nicht traut, dahin zu gehen, und dann will ich mich zwar ja auch nicht so da einmischen und auch nicht Sachen erzählen, die mir vertraulich erzählt wurden, und das ist sowieso eine schwierige Dynamik so. Ich kann aber sehr wohl vielleicht in meinem Feedback-Loop mit dieser Person vielleicht Rückmeldungen geben, was ich vielleicht teile an Beobachtungen. Also wenn ich jetzt beobachte, ah Mensch, du wirkst aber manchmal sehr dominant oder auf mich, ne, du wirkst, nicht die Beobachtungsebene, du wirkst vielleicht, oder ich habe Respekt davor, dir Sachen zu sagen, die du vielleicht nicht so angenehm findest. Das kann ja eine sehr wertvolle Rückmeldung sein. Dann könnt ihr darüber sprechen, was dazu führt, was du beobachtest, ne, was du wahrnimmst, das dazu führt. Und dann kann das auch wie so eine, ich würde es jetzt mal sehen, wie so eine Hilfestellung sein und ja eine Beobachtung, die du teilst, die du dann weitergibst. So, ich hoffe, es war jetzt nicht so kompliziert erzählt. Und ihr konntet mir folgen. Aber ihr seid ja sehr kluge ZuhörerInnen, die sehr kluge Fragen stellen und die sehr, sehr interessiert sind und ja auch Lust haben auf so komplexere Gedankenspiele. Insofern erstmal danke, dass ihr hier seid. Das macht nämlich richtig Spaß. Und deswegen danke auch, dass ihr mit mir diese Gedankenschleifen hier durchlaufen seid. Ich schließe jetzt ab und mache das mit nochmal einer allerletzten Frage. Das ist aber jetzt wirklich auch die letzte. Und zwar von jemandem, der schreibt, ich bin 6 Monate in der neuen Abteilung und ungefragt habe ich bisher kein Feedback bekommen. Wie gehe ich am besten mit dieser Situation um? Ich würde dir raten, nimm es selbst in die Hand. Und alle, die neue Jobs anfangen, Es ist natürlich schön, wenn Führung dann so funktioniert und auch Teamführung so funktioniert, dass es feste Prozesse gibt, dass ich nach 2 Wochen einchecke, dass ich einen Buddy habe, dass wir, so machen wir das zum Beispiel bei uns in der Organisation und das ist auch alles nicht perfekt und in Entwicklung. Aber wir achten sehr, sehr auf Feedback und gerade bei den Leuten, die neu sind. Wenn das nicht der Fall ist, ist das auch okay und ist auch nachvollziehbar. Dann würde ich das selbst in die Hand nehmen und wirklich, weil ich lebe von diesem Feedback und es ist unangenehm, nach Feedback zu fragen, weil ich vielleicht dann so Bewertungen und dann habe ich Angst, dass ich da irgendwas höre und so. Ich würde sagen, je früher, desto besser. Und am Anfang ist es ja noch viel leichter, die ne, zu fragen, zu sagen, so, ich bin jetzt 2 Wochen hier und da muss ich nicht Feedback draufschreiben, wieder. Da muss nicht Feedback draufstehen, damit da Feedback drin ist. Kann ich einfach fragen, so, ich bin jetzt 2 Wochen hier, ich wollte dich nochmal ganz kurz fragen, jetzt am Ende von unserem Termin, hast du nochmal 5 Minuten, wie läuft's, wie siehst du es, was kann ich anders machen, was kann ich noch lernen, was, ne? Oder ich habe nochmal 2 Fragen, kann ich die auch noch loswerden? Und das machen Leute gerade am Anfang super gerne. Und irgendwann so ein bisschen verstreicht das Momentum und 6 Monate sind ja schon Probezeit mit Sicherheit vorbei, ne? Oder wie auch, das sind so die langen Probezeiten, sind ja eigentlich so 6 Monate. Deswegen, Einarbeitung ist ja meistens so nach 3 Monaten auf jeden Fall abgeschlossen, fachlich. Ich würde ganz früh fragen. Und wenn du jetzt 6 Monate schon dabei bist, frag immer noch. So, kannst ja sagen, ich bin jetzt 6 Monate dabei, ich wollte mal hören, ich habe noch nichts gehört. Ich hoffe, es ist ein gutes Zeichen. Haha. Also in diese Feedback-Situation aktiv zu gehen. Und ich weiß und möchte es auch ganz bewusst hier würdigen, das ist nicht leicht, ne? Weil natürlich immer dieses Risiko da ist, dass da jemand ist, der das vielleicht nicht so zugewandt und aufrichtig kann, ne? Und ich dann vielleicht mich bewertet fühle. Ich kann das ja selber aber dann entscheiden, was ich damit mache. So sehe ich es. Ich kann es selber entscheiden, was ich mit Rezensionen meines Buches mache. Und was ich damit so tue. Und natürlich ist es schön, super gutes Feedback zu lesen. Und das Allermeiste ist ja häufig auch, sind ja positive Dinge. Und das, was dann hängen bleibt, ist so das eine, was vielleicht nicht so positiv ist. Das ist okay. Ich kann dann selbst entscheiden, wer gibt dieses Feedback, zu welchem Thema, wie kompetent ist die Person, möchte ich von dieser Person zu diesem Thema Feedback auch annehmen dann. Also es ist nicht leicht. Ich würde dich trotzdem einladen, das zu tun. Und alle, die neuen Jobs starten, lasst es ruhig einweben und nehmt euch das vielleicht auch ganz bewusst als so ein Themenfeld mit, regelmäßig Feedback zu führen. Und zwar auch nicht nur mit der vorgesetzten Person, sondern vielleicht auch mit Leuten, mit denen ich direkt zusammenarbeite, die vielleicht auch in meinem Onboarding sehr aktiv sind. Und auch so natürlich, wenn ich nicht neu irgendwo bin, kann ich regelmäßig nach Feedback fragen. Ja, also und damit kultivieren wir das und verändern natürlich auch, was so möglich wird und was andere vielleicht auch für positive andere Erlebnisse mit Feedback durch mich vielleicht auch erleben. Ich danke euch sehr. Ich mache jetzt mal eine kurze Zusammenfassung und möchte vor allem also 3 Methoden, die wir heute angesprochen haben, nochmal zusammenfassen. Zum einen, ich kann aufrichtig und zugewandt Feedback geben. Ich muss mir nicht entscheiden, ob ich nett mit den Menschen oder gut auf der Beziehungsebene mit jemandem in Kontakt gehe oder ob ich aufrichtig bin, sondern ich kann ehrlich sein und gleichzeitig gut mit den Menschen das sicherstellen. Und dann wird Feedback richtig verbinden und dann können auch diese unangenehmen Momente uns richtig zusammenschweißen. Das zweite war der Dreiklang, über den wir gesprochen haben, aus Beobachtung, Wirkung und Angebot. Der kann eine Orientierung bieten, gerade auch um in dieser Ich-Form zu sprechen. Und das dritte, worüber wir geredet haben, war diese empathische Tür, die ich öffnen kann. Die ist spekulativ, aber da finde ich mal raus, was könnte es denn sein? Was könnte ich auch mal anders ausprobieren? Und so arbeiten wir zum Beispiel auch in der Female Leadership Academy, dass wir durchaus Sachen auch mal anders ausprobieren, um einfach mit neuen Methoden, mit anderen Hypothesen, mit einer anderen Haltung andere Wirkungen zu erzielen. Und das jeden Tag so im Kleinen, da kann sich richtig was bewegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine große Freude. Vielen Dank auch für die tollen Fragen. Es hören mit Sicherheit Menschen zu, die mit dabei waren bei der Session. Ich habe jetzt nicht alle reinbekommen, aber doch einen Großteil der Fragen. Und vielen Dank auch an dieser Stelle, weil es so gut zu Feedback passt, für die vielen großartigen Rezensionen, Bewertungen des Podcasts. Das tut mir natürlich auch gut, das zu lesen und uns als Team, das hier viel Arbeit und Zeit investiert. Wir freuen uns natürlich auch immer über Anregungen. Die kannst du hier auch super gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn du dem Podcast noch keine 5-Sterne-Bewertung dagelassen hast, dann hilft es einfach sehr, damit er gefunden wird. Auch gerne teilen und weiterleiten, damit unsere Arbeit die Leute erreichen kann, für die wir sie hier machen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ganz viel Freude beim Feedback geben, empfangen, Feedback-Kultur etablieren, aus der Führungsperspektive ein super wichtiges Thema und etwas, was uns insgesamt auch für so eine Beziehungshygiene, für mentale Hygiene und auch für Entwicklung und Fortschritt gut tut. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.